Hier ist Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider. Nachher ist auch Klaus Kofeld am Mikrofon, und zwar Meeresfrüchte. Herzlich willkommen zu unserem Extra im April 2024. Klaus Kofeld, Meeresfrüchte, ein Essay, das ist unser Thema. Vom langen Betrachten des Meeres kommt kein Gewinn, lehrte ein chinesischer Weiser und hatte zweifellos recht, wenn er Gewinn als Umsatzrendite definiert. Aber andere Dinge kommen vom langen Betrachten des Meeres, zum Beispiel Gedichte, etwa von Rafael Alberti oder Pablo Neruda. Von letzterem hat Klaus Kofeld einen Vers als Motto seinem Essay vorangestellt, der über das Meer und seine Früchte nachdenkt. Klaus Kofeld war Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Ernst-Bloch-Zentrums in Ludwigshafen und ein begeisterter Reisender. Nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Theorie. So promovierte er bei dem Philosophen Nieder Rümelin über das Reisen und publizierte mehrere Bücher zum Thema, unter anderem bei Suhrkamp. Es gibt in podcastliteratur.de immer reichlich Angebote für Hirne und Herzen. Höchste Zeit also, dass auch Geschmacksknospen und Mägen zu ihren Rechten kommen. Deshalb gleich hier vorab eine Triggerwarnung wie in den USA. Besonders in der zweiten Hälfte, wenn Klaus Kofeld in seinem Essay Ihnen mit einigen klassischen Meeresfrüchte-Rezepten den Mund wässrig macht, sollten Sie eine Serviette oder ein Tempo bereithalten, damit Sie sich nicht zusabbern. Aber wir sind ja nicht in den USA. Klaus Kofeld liest Ihnen nun seinen Essay Meeresfrüchte vor.
Meeresküche. Eine konkrete kulinarische Utopie von Klaus Kofeld. Ich stelle eine Gedichtzeile von Pablo Neruda voran. Wie blau, wie schweifend, wie golden wäre ich, liefe ich barfuß übers Meer, würde das Meer, mein Meer, mich tragen. Lässt sich das Meer auf den Teller bringen? Mit wie viel Sinn für Schönheit, einer Prise Fantasie und etwas Denkvermögen ist diese Verwandlungsarbeit zu schaffen? Was der am Meer Geborene übersieht, weil es ihm wie selbstverständlich immer da war, wird für den Fremden, der ein Phantasma am Meer entwickelt, zur Aufgabe. Auf das Meer verzichten kann keiner, denn es ist eine Leidenschaft. Teil 1. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen sind, und das ist gut, Träume zu pflegen, Zimmerreisen. So habe ich eine Schatztruhe in meinem Zimmer mit Reisedevotionalien, die mir direkten Zugang zum Meer verschaffen. Muscheln aus Boracay, Pulversand aus Gilliair, einen Likör Coco de Mer aus den Seychellen und so weiter. Aber nicht nur mit Xavier de Maistres reise ich nicht nur in Corona-Zeiten im Zimmer herum und erkunde die Welt, auch mit Joseph Conrad, Jack London oder Herman Melville lasse ich mich gerne in die Welt der Meeresschriftsteller versetzen, deren Romane auf der ungestümen und unbezähmbaren See spielen. Es ist ein existenzieller Kampf gegen das Übermächtige, den sie als Menschen eingehen, ein Kräftemessen mit der Natur. Mitunter zwischen den Szenen spielen sich schwärmerische Impressionen über das Mysterium Meer ein, wie bei Herman Melville zum Pazifik. Und ich zitiere aus Moby Dick. Zitat: Für jeden tiefsinnigen Wanderer, der magischen Mächten zugetan ist, muss dieser heitere, stille Ozean auf seinen ersten Blick das Meer seiner Sehnsucht sein. In der Mitte der Welt wälzt er die Wasser. Der Indische und der Atlantische Ozean sind nur seine Arme. Dieselben Wellen spülen die Molen neu erbauter Städte Kaliforniens und waschen auch die alterswelken, doch noch immer herrlichen Gestade Asiens, die älter sind als Abraham, und in ihm treiben Sternenstraßen von Koralleninseln und flache, ewig unerforschte Archipele und Japans verriegelte Inseln. So gürtet dieser gottgleich unergründliche Pazifik den weiten Leib der Welt, macht alle Küsten sich zu einer einzigen Bucht und wird zum Herz der Erde, das in Gezeiten pocht. Zitat Ende. Die Betrachtung des Meeres ist, wie alles im Leben, eine Frage der Perspektive. Ist das Meer von Land umgeben oder das Land von Meer? Das Mittelmeer oder das Schwarze Meer sind von Land gesäumt und doch offen. Großbritannien am Meer. Oder sind es die kleinen Inseln wie Samui oder Sansibar, bei denen man das Gefühl hat, von Meer umgeben zu sein? Oder Seychellen, wo wir gar einen Kontinent betreten, das ehemalige Gondwanaland. Auf diesen Inseln empfinden wir das Meer nicht wie eine Strandlinie, weil es rundherum überall ist. Die Welt ist nicht geteilt in Land und Wasser, sondern das Land, das Wasser ist allpräsent. Das ist das wahre Offene, was das Meer ausmacht. Jedoch ist kein Horizont unendlich. Wir sehen nur nicht über sein Ende hinaus. Dort hinter der Krümmung ist nämlich wieder Land, Traumland, das es einst für Kolumbus war, der Schluss gemacht hat mit dem mysteriösen Okeanos als unbekannter Größe. Seither hat das Meer ein erreichbares Jenseits und mehr noch, das Meer verbindet. Also doch wieder das Land umgebende Meer. Ähnlich in der Musik. Claude Debussys symphonische Skizzen, das Zusammenspiel von Wellen, Wogen und Wind. Für die Erstausgabe des Titelblatts hatte der Komponist Wert auf eine japanische Illustration gelegt, eine Begegnung mit asiatischer Kunst. Die große Welle von Kanagawa von Hokusai. Mit La Mer gelingt Debussy ein impressionistisches Werk voller geheimnisvoller Übereinstimmung von Natur und Imagination, wie der Komponist selbst formuliert hat. In der Kunst geht mir ein Gemälde von Caspar David Friedrich immer nahe, Mönch am Meer. Ein unendlich kleiner Mensch steht auf einer Düne am Strand vor dem unendlich großen Firmament und blickt auf das fast schwarze Meer, über dem sich ein ungeheurer Himmel spannt, der 4/5 des Gemäldes einnimmt. Der Mensch ist ein Mönch. Die Kluft, der Hiatus zwischen dem Menschen und der Natur ist unendlich groß. Sie ist zweiteilig. Da ist der utopische Abstand zwischen dem Mann und der sich vor ihm auftuenden unendlichen Weite des Meers. Und da die Kluft zwischen dem Betrachter selbst und dem Bild. Wie in keinem Kunstgenre, das sich einen Reim auf das Meer und seine Interpretation macht, kommt auf diesem Bild die radikale, die ungeheure, ja maßlose Winzigkeit des Menschen vor der Natur zum Ausdruck. Er setzt diese in ein rechtes Verhältnis. Denn ist es nicht gerade des Menschen Winzigkeit, die ihn zu einer Haltung der Bescheidenheit und, altes Wort, der Demut, der Genügsamkeit bringen kann? Des Menschen Traum ist es, die Ferne sich ins Präsens zu holen. Teil 2. Diesen Schönheitssinn können wir entwickeln, wenn wir zu einem fantastischen Denken heranreifen wollen. Bevor man etwas isst, muss man es denken, sagt Claude Lévi-Strauss, und ich stimme ihm zu, denn sich eine Speise vorzustellen, auf die man Lust hat, ist nichts anderes als Appetit zu haben. In diesem Sinne denke ich mir das Meer herbei. Ich mache mir eine Vorstellung von ihm. Manchmal helfen dabei Metaphern, zum Beispiel die von Ernst Bloch, der Ludwigshafen als Seestadt auf dem Lande bezeichnet hat. Sie liegt scheinbar fix auf dem Land, doch die Öffnung ihres Flusses ist die See, das Meer. Mit dieser Fantasie von einer tatsächlichen Verbindung des Flusses zum Meer rückt es mir nahe, und mit einigen Denkspielen können wir es uns sogar einverleiben, denn sein Aroma, sein Duft, Geruch und Geschmack verschaffen mir Zugang zu seinem Charakter. Länder riechen. Ihr Duft betört mich schon, wenn ich ankomme. Ich weiß dann, ich bin in Italien, in Portugal, in Indien oder in Japan. Der Geruch kommt von Hunderten von Gewürzen und besonders in deren Meeresstädten ist auf der Zunge zu spüren, auf der sich ein Geschmack bildet. In Bari oder Lissabon, Kalkutta oder Osaka ist das Meer zu schmecken. Der ewige Wind weht seinen wilden und salzigen Duft in das Land, wo er sich mit den Landesküchen verbindet. Jedes Mal versuche ich, diesen Geschmack mit heimzunehmen und ihn nachzukochen, was nie gelingt. Denn der wahre Geschmack ist an seinen unverrückbaren Ort gebunden, ist unabkömmlich und lässt sich nicht exterritorialisieren. Jeder kann es testen mit einer einfachen Zutat oder Frucht oder einem Getränk. Die tropische Mango schmeckt untrüglich nach Tropen, was die zugeflogene grüne Mango nie schafft. Das ewige Nachreifen zeigt doch nur den Mangel an Sonne. Und selbst wenn der erstklassige Pisco oder Rum es schaffen, zu Hause noch derselbe zu sein wie am Ort ihrer Herkunft, ist sein Geschmack anders, was seinen einfachen Grund darin hat, dass ihr Original eng mit der Landestypik, der Verköstigung und dem Reiseerlebnis verwoben ist. Der wahre Geschmack der Mango und des Rums bleibt am Kontext der Reise haften. Nicht anders ist das bei Gerichten wie einem Curry oder einer Bouillabaisse, deren Originalgeschmack der Kokosnuss bzw. des Goût Marseillais sich daheim eben nicht wiederherstellen lässt. Die Küche ist der Ort, an dem wir die Kunst der Relation üben können, wie Maximilian Probst gesagt hat, und Erfahrung mit Gefühl zusammenbringen. Nach Maximilian Probst kann dies von Immanuel Kant her gedacht sein, wenn wir mündig werden, einmal wörtlich nehmen. Mündig komme von dem mittelhochdeutschen Wort Mund, das wiederum mit dem lateinischen Manus und dem altgriechischen Mare verwandt sei und nicht Mund, sondern Hand heiße. Der Mund ist also das menschliche Organ zur Verinnerlichung der Welt, das Organ der Einverleibung. Nach Probst muss das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Kochens werden, denn, Zitat, Kochen ist die Lehre, dass es keine Grenzen gibt. Alles kann mit allem verbunden werden, aber einiges passt besser zusammen, anderes fast gar nicht. Kochen ist die Kunst der sinnvollen, wissenden, abschätzenden Zusammenfügung, die Kunst, Verschiedenes zugunsten aller miteinander zu verbinden. Kochen ist die Kunst der Relation. Zitat Ende. Womöglich überkommen uns dann ozeanische Gefühle, wie Sigmund Freud gesagt hat, die Empfindung von Ewigkeit, ein Gefühl von etwas Unbegrenztem, Schrankenlosem, gleichsam Ozeanischem, die wir mit dem Kochen aus der Ferne zaubern, um mündig zu werden. Teil 3. Holen wir also das Meer in die Küche, wenn uns danach ist, und versuchen uns so nah wie möglich an seinen Geschmack heranzukochen. Ich will jetzt nicht wie bei Melville Schildkrötenragout oder gar Walfisch auf den Tisch bringen, aber ein bisschen meerestypischer Geschmack darf's schon sein. Und das sind im Folgenden nun keine Rezepturen, eher Versuche, das Meer zu einer Ingredienz in den Mixturen unserer Küche zu machen. Erstens, komponieren wir uns italienische Spaghetti alle Cozze. Verzichten wir darauf, hier die süditalienische Hardcore-Küche anzupreisen und von archaischen Verköstigungen wie Frutti di Mare Crudi, also rohen Meeresfrüchten, zu sprechen. Obwohl diese in wenigen Gegenden auf der Welt, zum Beispiel in Apulien, heute noch als die Krönung eines jeden Festessens betrachtet werden. Denn für ungewöhnte Gaumen hat das Verspeisen von Meeresgetier etwas Kannibalisches. Nicht nur in rohes Fleisch von Muscheln und Schalentieren zu beißen, sondern in geradezu noch Lebendes. Dem nördlichen Gaumen vorstellbar ist das am besten noch über die Delikatesse und Proteinbombe Austern. Gehen wir lieber zu eingängigeren Meeresfrüchten, Kotze, zu Deutsch Miesmuscheln, die in Verbindung mit Spaghetti zu einem Stück Italien werden und schwer nach Meer duften und schmecken. Sie bereiten einen Tomatensud vor, möglichst mit kleinen frischen Kirschtomaten, die im Übrigen in Bari und Umgebung spottbillig sind, während sie hier auf Märkten ziemlich teuer sind, reichlich Knoblauch und Petersilie. Mit dem Sugo werden die gesäuberten und vorgedünsteten Kotze mit Samtschale noch im Topf vermengt. Eigentlich ganz einfach. Und keinen Käse, denn dieser verdirbt den Meeresgeschmack. Hervorragend macht sich dazu ein einfacher grüner Salat. Dazu reicht Weißbrot. Köstlich. Dazu passt ein Mare Mosso, das heißt bewegtes Meer. Das ist ein fruchtiger, leichter apulischer Weißwein, der effervescente, also auf der Zunge leicht prickelnd schmeckt. Zweitens komponieren wir ein indisches Fischcurry. Tropische Gewürze haben etwas Inspirierendes. Die Vielfalt ihrer Mischung spricht alle Geschmacksnerven auf der Zunge, im Gaumen und in der Kehle an. Die scharfe Chilinote setzt Glückshormone frei. Von Hans Gerlach gibt es ein Gewürz, das heißt Glücksgewürz. Immer wenn ich indisches Curry zubereite und schließlich genieße, verstehe ich Ernst Blochs Spruch: Feine Zungen und kluger Kopf gehen gut zusammen. Als Basis nehme ich am besten das Filet vom Steinbeißer. Ich könnte auch den köstlichen Meeresteufel empfehlen, aber der ist sehr teuer. Jedenfalls sollte es ein Fisch mit festem Fleisch sein. Der Steinbeißer, der zur Familie der Seewölfe gehört, ist sehr aromatisch und eignet sich vorzüglich zum Anbraten und Dünsten, denn er zerfällt nicht so leicht. Ich schneide ihn gerne in mittelgroße, 5 cm breite Stücke. Zuerst wird er mit Kreuzkümmel, Gelbwurz, Pfeffer und etwas Meersalz vermischt und zugedeckt mariniert. Dann werden die Stücke in Butterfett, das indische Ghee oder Butaris, scharf angebraten, dann zur Seite gelegt. In derselben Pfanne Zwiebeln glasig anbraten, klein gehackten Knoblauch und Ingwer zugeben, dann gemahlene indische Gewürze bei kleiner Temperatur mitrösten. Klein gehackte Tomaten zugeben, salzen und etwas einkochen. Dann vom Herd nehmen und Joghurt einrühren. Die Safranfarbe kommt. Jetzt die Fischstücke unterheben. Frischen Koriander, Allergiker tut's Petersilie, darüber streuen und Garam Masala obendrauf verteilen, den Deckel zu und bei kleinster Hitze fertig garen. Am besten mit Basmati-Reis, idealerweise vorher eingeweicht, servieren. Als Beilage Raita, eine Gurken-Joghurt-Kreuzkümmel-Mixtur, bisschen Salz, köstlich das alles. Übrigens, keine Angst vor Chili, erregt die Geschmacksnerven an, die Schärfe verschwindet nach kurzer Zeit und man fühlt sich wunderbar berauscht. Schärfe ablöschen, immer mit trockenem Reis, keinesfalls mit Wasser. Mit einem Naan, indisches Fladenbrot, lässt sich die Currysoße herrlich austunken. So machen das die Inder und das macht sich daheim auch bestens. Ein süffiges Kellerbier passt sehr gut zum Curry. Teil 3. Komponieren wir portugiesische Caldeirada de Peixe. Eine Fischsuppe ist ursprünglich ein Resteessen. Wie auch die Eintöpfe gilt sie zu Unrecht als arme Leute-Gericht, ist es auch nicht oft so, dass sie von der teuren Gourmet-Küche vergessen wird, um ihre Renaissance als Delikatesse zu erleben? So die vielleicht berühmteste aller Fischsuppen, die Bouillabaisse, die es im Original in der Hafenstadt Marseille gibt. Heutzutage muss man leider nach ihr suchen und findet sie nur noch um den alten Hafen herum und dann zum unverschämten Preis. Ich will aber heute nach Portugal gehen und mit der landestypischen Caldeirada de Peixe das Meer in unsere Küche zaubern. Reste essen stimmt insofern bis dato, weil es möglich ist, alle möglichen Fische und auch Meeresfrüchte in die Suppe zu werfen, etwa die Fischreste vom Vortag. Ich würde die Caldeirada als die perfekte Mischung von Eintopf und Suppe bezeichnen. Seeteufel, Brassen, Knurrhahn, Hundshai, Rochen, Sardinen, Garnelen und Muscheln. Die wichtigste Nebensache aber ist ein starker Fischfond, deren Basis eine Soße aus frischen Tomaten ist, den man am besten selbst herstellt. Dazu brauchen wir sogenannte Fischkonkassen, die man beim x-beliebigen Händler, geschweige denn beim Supermarkt, nicht bekommt. Das sind nämlich die Gerippe leer gefieselter Fische, die normalerweise den Weg in den Abfall finden. Köstlich, nicht mit Schalotten, Gelberüben, Zwiebeln, Knoblauch und Fenchel anzurichten und längere Zeit auszukochen. Gut eignet sich Meeraal, der zwar viele Gräten hat, dem Eintopf aber Kraft gibt. Der schiebt den Geschmack richtig an. Hätte auch der Koch Günter Grass genauso sehen, da wette ich. Übrigens nicht zu vergessen, sich die Bäckchen aus den Fischköpfen zu reservieren. Für viele das Deliziöse, die Delikatesse. Die Fische werden dann mit ein paar Kartoffeln und mit Gewürzen wie Meersalz, Lorbeer, Oregano, Minze und Piri-Piri bei kleiner Hitze in der Tomatensauce fertig gegart. Am besten nicht umrühren und den Topf 40 Minuten in Ruhe lassen. Zum Trinken empfehle ich wärmstens Vinho Verde. Das ist ein leichter portugiesischer Weißwein, der auf der Zunge prickelnd zergeht. Teil 4. Komponieren wir japanisches Sashimi. In Japan gibt es übrigens einen Tag des Meeres, Umi no Hi, der von Shoso Morata unter dem Namen Meeresgedenktag, No Kinenbi, eingeführt wurde. Kein anderes Land huldigt so dem Meer. Wir betreten dort kulinarisch wahrlich eine andere Welt. Das Land hat sich in seiner Geschichte so gut wie nie von den Kulturen der Nachbarländer wie China oder Korea anstecken lassen. Vielmehr hat es seinen eigenen Stil entwickelt, unvermischt und unverfälscht. Mit einem Wort, in Japan gibt es fast alles getrennt auf den Teller und man pflegt höchste Sparsamkeit der Mittel, vielleicht mit Ausnahme des Salzes. Die Basis von allem ist roher Fisch, eben das Sashimi, das im Unterschied zu Sushi nicht auf Reis serviert wird. Das ist Yamato-Kunst mit Claude Lévi-Strauss, jenes Bemühen, die Farben im reinen Zustand zu belassen, die Zeichnung vom Kolorit zu unterscheiden, eine gewisse Zerlegung der Elemente vorzunehmen. Zitat Ende. Die Synthese bleibt dem Speisenden überlassen, das Spektrum der Geschmacksrichtungen selbst zu organisieren. Die japanische Küche ist puristisch, wie das Land auch. Sie kommt ohne die Mischungen aus, für die Thailand und Indien, auch die kreolische Küche, berühmt sind. So wird das Meer fast im Urzustand auf den Teller gezaubert. Hauptsächlich Thunfisch, Maguro, Toro und Lachs, Sake. Und es steht jedem frei, sich mit den separat gereichten Tunken und Häufchen von Soja, Wasabi, dem grünen Meerrettich, Gari, dem süß-sauer eingelegten Ingwer und Chili selbst auf Tour zu bringen. Die Kunst liegt im Filigranen. Bestes Beispiel ist der Kugelfisch, der Fugu, der sehr giftige Substanzen enthält, aber bei gekonnter Dosierung zur Delikatesse wird. Den Kick geben für mich aber die japanischen Algen, Nori-Seetang, frisch oder geröstet, originaler kann mir nicht schmecken. Obwohl ich zu Fisch gerne Weißwein trinke, empfehle ich im Falle Japan das Bier Kirin Ichiban. Apropos, sprachgeschichtlich stehen im Germanischen die Bedeutungen Meer und stehendes Gewässer, Binnensee, Sumpf nebeneinander. Synonyme? Nun, früher war für manchen das Meer weit weg und unerreichbar. Warum auch nicht, konnte dann der Traum von Meer als Reiseziel sich in Namensgebungen binnenländischer Seenlandschaften niederschlagen? Oder woher kommt Schwäbisches Meer für den Bodensee oder Blaue Adria bei Altrip? Vielleicht ist den Menschen auch der größte See der Pfalz, der Silbersee, ihr Meer? Es kann dann auch mal Karpfen sein. Und sagt uns die Seestadtmetapher von Ernst Bloch nicht auch, dass die meisten Städte via Fluss ihre Verbindung zum Meer haben? Die Pfalz hat es dann nicht leicht mit Speyerbach, Pfrimm und Alsenz. Aber alle Flüsse führen ins Meer, der Rhein richtet's schon.
Soweit das Extra im April 2024 in podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Klaus Kuhfeld präsentierte Ihnen seinen Essay über Meer und Meeresfrüchte. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt ab in die Küche.